willkommen. Schön, dass ihr dabei seid bei Maidorns Meinung an diesem Mittwoch. An meiner Seite natürlich Alfred Maidorn.
Hi. Ja, hallo.
Willkommen an diesem super Mittwoch. Der Nasdaq ist gestern schon im Vorfeld auf einen Rekordhoch mal wieder gestiegen. Heute wird es jetzt spannend, was zum einen die Inflationsdaten angeht, 14:30 aus den USA, und dann 20 Uhr der Fed-Entscheid. Rechnet man jetzt ja nicht mit einer Senkung heute, aber die Konferenz, die Nachpressekonferenz, da könnte man vielleicht dann doch zwischen den Zeilen lesen, wann wird es denn soweit sein? Wie könnte sich das auswirken? Was erwartest du?
Ja, tatsächlich wird nicht mit einer Zinssenkung gerechnet. Die Wahrscheinlichkeit liegt bei 2%. Es waren im März noch 80% Wahrscheinlichkeit, dass es eine Zinssenkung jetzt im Juni gibt. Aber jetzt gehen wir davon aus, dass Zinssenkungen wahrscheinlich erst dann ab September kommen werden. Also insoweit ist die Erwartungshaltung da schon gedämpft, was eigentlich ganz gut ist. Und trotzdem hat man so eine gewisse Vorfreude, aber am Ende läuft ja der Markt schon, man sieht es seit November nach oben, mit einer kleinen Pause, eine kleine Korrektur, die wir im April hatten. Es gibt viele Faktoren, vor allen Dingen die KI-Fantasie, kommen wir auch noch drauf zu sprechen im Verlauf. Das ist natürlich der Hauptgrund, warum gerade Tech-Aktien sehr gut laufen und noch von hoch zu hoch steigen. Der Nasdaq Composite gestern auch mit einem neuen Hoch. Dennoch ist natürlich schon wichtig, dass die Inflationszahlen passen und dass dann auch die Notenbank zumindest sich weiterhin so äußert, dass man sagt, ja, Zinssenkungen stehen weiterhin zur Debatte und nicht überraschenderweise sagt, ja, vielleicht können wir die Zinsen auch wieder erhöhen. Insoweit hier nochmal der Blick auf die Inflationszahlen. Das hier jetzt, hat jetzt keine Bedeutung. Wir waren letztes Jahr vorletztes Jahr, 2021 war das hoch, 9% Inflation. Dann sehen wir einen doch sehr deutlichen Rückgang der Inflation, aber man sieht auch so, das letzte halbe Jahr stagnieren wir so ein bisschen bei 3,4, 3,5, 3,6%. Für Mai wird auf jeden Fall erwartet 3,4%, das wäre ziemlich genau auf dem Niveau des Vormonats. Das ist natürlich schon deutlich niedriger als die Höchststände, aber das Ziel der Notenbank ist ja bekannt, 2%. Und da sind wir eben noch ein ganz gutes Stück von entfernt. Und insoweit wird man mal abwarten, ohnehin abwarten müssen, wie die Zahlen werden und was dann passiert. Und hier sehen wir mal einen Blick, was an diesen Super-Wednesday, die gab es ja schon ein paar Mal, nicht allzu oft. Man sieht es hier 2008, 9, 13, 14, 16, 17, 19 und 20. Also seit 4 Jahren gab es das nicht mehr, was an diesen Tagen passiert ist. Und da sieht man das auf die einzelnen Indizes auch verteilt. Und man sieht schon mehr grün als rot. Und unterm Strich im Durchschnitt ist der Dow an dem Tag, an diesen super Mittwochen, was ist die Mehrzahl von Mittwoch?
Mittwoch.
Mittwoche. Ja. Egal. Um 0,7% gestiegen. Der S&P ist um 0,9% gestiegen und der Nasdaq Composite sogar um 1% im Schnitt. Also die Wahrscheinlichkeit, dass die Märkte gestiegen sind, die sind schon sehr hoch, zwischen je nach Index zwischen 70 und beim Nasdaq sogar 85%, dass es ein guter Tag wird.
Gut, dann sind wir mal gespannt, ob es heute auch so kommt. Je nachdem, wer oder wann man die Sendung guckt. Die wissen dann schon mehr, wenn sie die Sendung jetzt erst am Nachmittag gucken. Wie gesagt, 14:30 gibt es jetzt schon mal die ersten Daten. Wir blicken in die Welt der Kryptowährungen. Der Bitcoin ist ein bisschen unter Druck geraten jetzt Anfang der Woche. Ja. Eigentlich gab es ja Rekorde, was die Zuflüsse anging. Es waren, glaube ich, 18 oder 19 Tage in Folge nur Zuflüsse, keine Abflüsse. Aber jetzt hat sich das...
Ja, es hat sich so ein bisschen gedreht. Gut, es gab ja so ein bisschen für den Markt negative Arbeitsmarktdaten am Freitag. Das war ein Grund. Aber der Hauptgrund war eigentlich der, dass der Bitcoin einfach es nicht geschafft hat, dieses alte Rekordhoch nach oben rauszunehmen. Und das ist ja ganz oft so, wenn es nach oben nicht funktioniert, dann werden schon mal Gewinne mitgenommen. Und genau das ist passiert zu Wochenauftakt. Es sind Gewinne mitgenommen worden auf breiter Front. Aber diese Zuflüsse haben auch ein Ende gefunden. Das können wir vielleicht gleich nochmal sehen. Da habe ich nämlich auch eine Grafik dabei. Es gab dann sogar ein paar Abflüsse, die sind sogar etwas größer geworden die letzten Tage. Und das alles hat dazu geführt, dass der Bitcoin da wieder unter die 70.000 gefallen ist und das wiederum hat so ein bisschen mehr Verkaufsdruck ausgeübt. Aber so dieser Bereich, wo wir jetzt gerade sind, 66.000, 67.000, man sieht es ja hier, das hat schon mal als Unterstützung fungiert. Das könnte auch nochmal so sein, dass auf diesem Niveau dann doch wieder Leute bereit sind zu sagen, hey, jetzt kriege ich den Bitcoin zumindest mal wieder $3.000 günstiger. Jetzt lege ich mir doch mal ein paar hin.
Jetzt schauen wir mal, ob die Zu- und Abflüsse uns noch angezeigt werden. Aber wir haben es gesagt, es waren, glaube ich, wirklich 18, 19 Tage in Folge, wo wir nur grüne Balken sehen.
Genau, jetzt hatten wir, glaube ich, 3 Tage Abflüsse. Mhm. Ich glaube, gestern waren es über 100 Millionen Dollar. Es ist jetzt auch nicht die Welt, aber zumindest schon mal ist diese Zeit der Zuflüsse erstmal wieder vorbei. Aber das kann sich auch ganz schnell wieder drehen.
Dann schauen wir auf Apple. Sprechen wir über Apple. Ja. wenn man das nicht mitspielen will, aber wir haben es ja genauestens erklärt, wie es aussieht. Die WWDC hat stattgefunden in dieser Woche. Natürlich Thema KI. Man hat ja so ein bisschen hinterhergehinkt, sage ich jetzt mal vielleicht, der Konkurrenz. Aber jetzt hat man einiges an Innovationen, in Anführungsstrichen Innovationen, präsentiert. Was sagst du dazu?
Ja, Innovationen. Also man will Siri deutlich verbessern, KI integrieren. Das Ganze soll im Herbst starten. Erstmal nur in den USA, also nur in englischer Sprache, um es so zu sagen. Man will aber auch, und das war vielleicht doch ein bisschen überraschend, ChatGPT integrieren, wenn es denn der Kunde oder der Nutzer will. Und das Interessante war, dass an dem Tag, also das war ja vorgestern, als das bekannt gegeben worden ist, hat die Apple-Aktie sogar Minus gemacht. Und gestern, also einen Tag später mit Zeitverzögerung, ging es dann um 7% nach oben. Und ja, das ist ein bisschen erstaunlich, dass man so ein bisschen gebraucht hat, um das zu verstehen, was das bedeuten kann. Und die große Fantasie ist jetzt nämlich, dass natürlich Apple wird dafür kein Geld verlangen. Also es gibt im Prinzip keine direkten zusätzlichen Einnahmen. Aber man erhofft sich dann doch, weil man braucht nämlich mindestens das iPhone 15 oder eben das iPhone 16, was ja dann auch im Herbst kommt, dass vielleicht mehr Leute zum iPhone greifen werden, weil eben diese neuen Funktionen nur mit den neuen Geräten möglich sind. Und ja, das könnte, und das sagen auch Analysten, einen ganz neuen Produktzyklus für das iPhone 16 dann bedeuten oder auch spätere iPhone-Modelle. Es gibt sogar einige Experten, die sagen, das könnte der zweite iPhone-Moment werden, ähnlich wie 2007. Das weiß ich nicht, ob das vielleicht nicht ein bisschen so hochgegriffen ist, aber es könnte tatsächlich die iPhone-Zahlen oder die iPhone-Verkäufe
antreiben.
Antreiben, genau.
Nun diesen Balken hier wieder nach oben steigen lassen, ein bisschen, weil das sind die Produkte.
Ja, das ist der Produktmix, also der Umsatzmix von Apple, einmal Service, einmal Produkte. Da sieht man, ja, der Produktumsatz geht runter, der Serviceumsatz geht rauf, was ja im Prinzip auch sehr gut ist, dass man tatsächlich mit den Geräten, die man installiert hat in der ganzen Welt, dann auch mehr Serviceumsatz macht. Wahrscheinlich wird sich das auch weiter so entwickeln, aber dennoch könnte es helfen, dass auch die iPhone-Verkäufe, die ja zumindest ja nicht rückläufig waren, aber so ein bisschen geschwächelt haben, was die Zuwächse angeht, dass man die wieder ein bisschen beschleunigt.
Und da sieht man es allgemein, die Umsätze, wie die Erwartungen hier sind für die nächsten Jahre.
Genau, das ist der Umsatz zurück bis 2011. Damals 100 Milliarden, jetzt sind wir schon bei mittlerweile fast 400. Aber man sieht auch 2021, 2022, 2023 eine gewisse Stagnation, die in diesem Jahr auch anhalten wird. Aber dann, die Prognosen sagen zumindest, dass wir dann wieder anziehende Umsätze haben werden bei Apple. Und vielleicht ist ja diese KI Offensive, die jetzt endlich gestartet ist, so ein bisschen unterstützen. Zumindest sieht es so aus, als wenn das jetzt viele erwarten würden.
Gestern die Aktie auf ein Allzeithoch gestiegen. Wenn man sie aber mit einer anderen Aktie vergleicht, dann fällt das eigentlich gar nicht wirklich auf.
Das ist sehr beeindruckend, dass es mal Nvidia überlagert mit Apple. Das Blaue ist Apple. Immerhin hat die Aktie in den letzten 5 Jahren um 300% zugelegt, hat sich also vervierfacht. Aber bei Nvidia waren es eben 2800%. Es ist jetzt nicht zu erwarten, dass Apple etwas Ähnliches macht. Dafür ist einfach, Apple ist eben nicht Nvidia. Nvidia ist ja die KI-Aktie schlechthin. Aber wenn man mal auf die Bewertung schaut, ich habe mal drauf geschaut und die mal vergleicht. Apple hat ein KGV jetzt von 29 und wächst mit 6%. Und Nvidia ist gar nicht viel teurer, KGV 34, wächst aber im Gewinn im nächsten Jahr besser gesagt mit 100%. Da ist die Frage, was ist jetzt hier billig und was ist teuer? Also da ist eher Apple teuer als Nvidia, aber man sieht auch hier die Aktie. Und das ist natürlich schon ein starkes Zeichen mit Schwung auf ein neues Rekordhoch, erstmals über $200, nachdem wir noch im April bei 165 waren im Tief. Starkes Signal, aber dennoch, also jetzt gerade kaufen, da würde ich mich ein bisschen schwer tun, aber wer die Aktie hat, das habe ich, glaube ich, schon 100 Mal gesagt, behalten.
Gut, wir schauen gleich auch noch auf Nvidia. Wir haben vorher noch zwischendrin Oracle eingestreut. Da gab es gestern Zahlen. Ja, die sind sogar hinter den Erwartungen gewesen, aber der Ausblick.
Genau, ja, vor allen Dingen, also der Ausblick gar nicht mal, aber es gab zwei Kooperationen. Einmal mit OpenAI, also dem ChatGPT-Entwickler, und mit Google, zwei KI-Kooperationen. Und das hat dann gereicht, um den Kurs, ich glaube, fast 10% nachbörslich nach oben zu treiben. Auch hier ein Ausbruch, wenn man da die 10% draufrechnet. Ähnlich wie bei Apple, aber dennoch Oracle, ich habe auch mal auf die Bewertung geschaut. Da haben wir ein KGV von 22, was eigentlich sehr günstig ist, aber auch hier das Wachstum nur 8%. Und ob hier diese KI-Kooperationen das Märkte nach oben treiben, das wird man sehen. Ist jetzt nicht so meine Aktie, die ich jetzt unbedingt haben würde. Dann würde ich lieber, wenn ich eine große Softwarefirma haben will, dann lieber Microsoft.
Dann schauen wir jetzt auf Nvidia. Wir haben ja gerade schon drüber gesprochen. Da sehen wir auch die Entwicklung nochmal ohne die mit Apple im Vergleich. Und du hast auch eine Grafik mitgebracht, wo man sieht, wie sehr die Aktie quasi beliebt ist.
Genau, das ist mal eine Umfrage gewesen auf einem großen Finanzportal in den USA von den Magnificent Seven. Welches ist jetzt die beliebteste und welches die unbeliebteste? Und da sieht man, also das Blau ist dann immer, wenn man auf Platz 1 gelandet ist, auf Platz 2, auf Platz 3 und so weiter. Da sieht man mal bei Alphabet, Amazon, Apple und auch Meta, es ist so ziemlich gleich verteilt ungefähr, aber Nvidia ist bei vielen die Nummer 1, das ist der blaue Balken. Aber auch bei vielen, bei relativ vielen, die schlechteste der sieben. Und bei Tesla sieht man das ganz extrem. Hier gibt es eigentlich nur schwarz oder weiß, entweder Tesla ist die beliebteste oder ist die unbeliebteste. Aber dieser Balken erklärt sich natürlich auch, dass Tesla in diesem Jahr mit minus 30% die mit Abstand schlechteste von diesen Magnificent 7 ist, während Nvidia mit, ich glaube, 140% schon wieder dieses Jahr plus die beste ist. Wobei Nvidia, man sieht es die letzten Tage, auch da macht mal eine Aktie ein bisschen Pause.
Bisschen konsumiert, ein bisschen seitwärts.
Macht auch mal Sinn.
Nicht verkehrt, genau.
Ja, genau.
Tesla, ja, dann sprechen wir gleich drüber. Gibt natürlich wieder einiges Neues. Was ist denn das Relevanteste, was da momentan
die Kurse bewegt? Das Neueste ist, dass, ich glaube, morgen ist die Hauptversammlung. Da wird es darum gehen, ob Elon Musk seine Vergütung bekommt. Es wird immer gesagt, 56 Milliarden Dollar sind es Milliarden, ich muss gerade überlegen. ja, genau, Milliarden. Millionen wären ein bisschen zu wenig und Billionen, Milliarden wären ein bisschen zu viel. Also 46 Milliarden, es sind, glaube ich, tatsächlich nur 45, weil die Aktie ist auch ein bisschen gefallen in der Zeit, aber ist auf jeden Fall ein Riesenpaket. Das hat er sich, finde ich, auch verdient, dass er das bekommt, weil es ist abgeschlossen worden 2019 und damals, um dieses Paket zu bekommen, hätte sich die Aktie verzehnfachen müssen. Das hat sie, sogar mehr als das. Ja, aber es gab eine Klage dagegen und morgen wird dann entschieden, ob er das Paket bekommt oder nicht. Und es befürchten halt doch einige, wenn er es nicht bekommt, dass er dann nicht so glücklich ist und vielleicht auch irgendwelche Konsequenzen daraus ziehen wird. Die Privatanleger sind größtenteils für Elon Musk, dass er dieses Aktienpaket bekommt, während die institutionellen Anleger, also die Fonds, ja, doch mehrheitlich sagen, ja, das ist uns zu viel. Also das wird sehr spannend, was da morgen passiert.
Ich habe gelesen, die Wahrscheinlichkeit ist trotzdem gering, einfach wegen dieser prozentualen Geschichte, dass es tatsächlich durchgeht, dass es bekommt.
Ja, weil die Frage ist, wer denn wirklich die Stimmrechte auch ausübt. Mhm. Und da ist natürlich so, dass da die Profis doch eher dabei sind und sagen, ja, ich übe meine Stimmrechte aus, wegen viele Privatanleger mit vielleicht nur 3 oder 4 Aktien sagen, ja, ich habe eh kein Gewicht. Haben sie aber doch, deswegen macht Tesla auch doch ein bisschen Werbung oder auch Elon Musk, dass man abstimmen soll bei der Hauptversammlung. Insoweit, es wird spannend. Aber sonst ist die Aktie so ein bisschen aus dem Fokus geraten. Man sieht es ja auch hier, die Kursbewegung, also für Tesla fast gar nicht mehr vorhanden. Ja, was auch so ein bisschen daran liegt, dass KI im Fokus ist und irgendwie Tesla, obwohl Tesla für mich und für viele andere auch eine der größten KI-Aktien ist, ja, so ein bisschen unterm Radar gerade läuft, aber das wird sich, glaube ich, auch schnell wieder ändern.
Spätestens vielleicht im August, haben wir schon oft drüber gesprochen.
Ja, ist ja gar nicht mehr so weit weg, 8. August, ja, 2 Monate, ja. Weniger als 2 Monate. Dann ist der Robotaxi Day.
Gut, warten wir da drauf und auf morgen erstmal die Hauptversammlung und die Entscheidung der Anleger. Jetzt schauen wir oder sprechen wir über Roaring Kitty mal wieder,
ja. Über GameStop. Bleibt spannend, wieder Riesenaufstieger gestern, 23% nach oben. Warum eigentlich?
Ich glaube, die haben Geld sich geschafft durch eine Aktienemission.
Ja, das war aber erst nachbörslich. Tatsächlich, die haben nachbörslich, hat GameStop gesagt, man hat ja so sich einfach genehmigen lassen, wir können bis zu 75 Millionen neue Aktien ausgeben. Das hat man jetzt tatsächlich gemacht, das kam gestern nachbörslich raus. Deswegen ist die Aktie dann auch erst gestiegen, dann wieder gefallen. Auf jeden Fall hat man jetzt über 2 Milliarden mehr in der Kasse. Und man hat ja erst im Mai sich schon knapp 1 Milliarde besorgt. Plus der Milliarde, die man schon hatte, ist man jetzt bei über 4 Milliarden Dollar Cash. Das ist natürlich erstmal clever von GameStop, dass man diesen Hype ausnutzt. Damals übrigens auch 2021, als schon der erste große Meme-Hype stattfand. Die Frage ist, was macht GameStop mit diesem ganzen Geld, das man jetzt hat? Und da gibt es ja wilde Theorien. Eine Gaming-Plattform online machen, was vielleicht gar nicht verkehrt wäre, denn GameStop verkauft ja immer noch viel in normalen Geschäften. Die Zahlen, die man vorgelegt hat vor 2 Tagen oder 3 Tagen, waren übrigens sehr, sehr schlecht. Umsätze gehen deutlich zurück, rote Zahlen. Und es gibt auch eine ganz wilde Theorie, dass GameStop mit dem Geld ja Bitcoin kaufen könnte. Und so eine Art zweite MicroStrategy daraus werden kann. Auf jeden Fall kann das die Fantasie weiter anheizen. Was macht GameStop mit den 4 Milliarden? Und Roaring Kitty ist ja auch weiterhin sehr aktiv. Also man wird, eins ist sicher, die Schwankungen werden anhalten. Die Frage ist nur, in welche Richtung geht es, vor allem unterm Strich. Nochmal zum Zocken ideal, aber als Investment ja, macht das wenig Sinn. Und selbst wenn man damit tradet, ist es extrem schwierig, da die Richtung vorherzusagen, weil die können sich nicht nur stündlich, sondern fast minütlich ändern. Mhm. Aber eine spannende Geschichte. Und nochmal, sagen viele, sehen das skeptisch, dieses Comeback der Meme-Aktien. Wobei, eigentlich geht es fast nur um GameStop. Anders als 2021, da waren noch viele, viele andere Aktien involviert. Aber es zeigt doch, dass viele Leute jetzt wieder an die Börse kommt, was ich gut finde.
Und auch Robinhood, das Thema hatten wir ja schon des Öfteren. Jetzt hat aber Robinhood auch ein bisschen gelitten unter dem Krypto-Schwäche diese Woche.
Ja, man hat gestern auch nachbörslich die Zahlen, man legt immer Monatszahlen vor und da ist der Krypto-Umsatz, ich glaube, 30% zurückgegangen im Vergleich zum Vormonat. Mhm. Aber im Vergleich zum Vorjahr hat er sich mehr als verdreifacht. Dafür ist der Aktienumsatz relativ stark gestiegen im Vormonat, also im letzten Monat, im Monat Mai. Und ja, eigentlich, dass der Krypto-Umsatz so hoch bleiben kann, es ist immer noch auf einem sehr hohen Niveau. Das ist, glaube ich, kein Drama, dieser Rückgang zum Vormonat, der wirklich extrem gut war. Alles gut, die Aktie läuft. Ja, seit November hat sie sich jetzt mehr als verdreifacht. Aber ich glaube, da ist immer noch viel Luft nach oben. Ich habe den Langfristchart letztens mitgebracht. Wir waren ja auch schon mal... Wir waren ja auch schon, ja, Börsengang war bei knapp 40 und wir waren in der Spitze bis hoch auf 70 Dollar. Und zumindest die 40, glaube ich, die kann man durchaus wieder erreichen. Und das könnte sogar relativ zügig gehen. Denn ja, Robinhood ist auch profitabel geworden, hat sein Angebot groß ausgeweitet. Passt eigentlich alles zusammen.
Gut, dann sprechen wir über BYD. Wir hatten schon die guten Absatzzahlen angesprochen. Ich glaube, es war letzte Woche, als wir darüber geredet haben. Egal. Und jetzt gab es auch positive Analystenkommentare. Aktie hat sich ja auch wieder peu à peu nach oben bewegt.
Ja, zumindest wieder über die 200-Tage-Linie auch drüber. Ja, aber so richtig die richtige Dynamik fehlt. Heute Morgen auch wieder ein Minus. Was aber so ein bisschen damit zusammenhängen könnte mit den Zöllen, können wir vielleicht gerne drauf kommen. Aber es gibt gute Zahlen auch vom gesamten chinesischen Automarkt. Und das ist vielleicht eine ganz wichtige Sache.
Ja, die hast du auch als Grafik uns mitgebracht. Da sehen wir sie zum einmal.
Genau, denn die Zahlen sind ja bekannt. Man hatte einen sehr guten Monat Mai. Und auch die Zahlen insgesamt im Mai waren extrem gut. Mit über 800.000 Verkäufen von Elektroautos im Monat Mai. Wir haben zwar noch nicht ganz das Rekordhoch vom, ich glaube, Dezember war es, 2024 erreicht. Aber... Und jetzt kommt die nächste Grafik und die ist eigentlich die entscheidende, weil der gesamte Automarkt in China schwächer war als im Vorjahr, ist die Marktdurchdringung von Elektroautos, der Marktanteil am gesamten Automarkt auf 47% gestiegen, ein neuer Rekord. Und wir hatten sogar schon, glaube ich, eine Woche mit über 50%. Und ja, Wachstum übrigens im Vergleich zum Vorjahr, Elektroautos 38%. Also wer jetzt nochmal, es heißt ja immer Elektroautos, verkaufen sich nicht so gut. Das gilt sicherlich im Moment für Europa und wahrscheinlich auch für die USA, wo es so ein bisschen stagniert. Mhm. Aber der chinesische Elektroautomarkt, der boomt. Wie gesagt, 47%. Davon ist der Großteil rein elektrisch. Aber natürlich auch die Plug-in-Hybride verkaufen sich in China immer noch sehr gut. Also da ist nichts von Stagnation zu spüren.
Aber das Thema Zölle, hast du gerade schon angesprochen, schwebt so ein bisschen über dem Ganzen.
Genau, das ist vielleicht auch, könnte der Grund sein, warum BYD ja, nicht so richtig nach oben raus ist, weil man immer Angst hat, wie hoch diese Zölle jetzt werden. Und jetzt steht wohl fest, es ist noch nicht ganz sicher, aber es gibt ja, sich verdichtende Gerüchte, dass auf die 10% Zoll, die wir jetzt schon haben in Europa auf China, Importe, dass da nochmal 25% oben drauf kommen. Das heißt, wir sind dann bei 35. Und sagen wir so, das kann BYD locker verschmerzen. Denn man schlägt ja auf die Autos in Deutschland im Vergleich oder in Europa im Vergleich zu den chinesischen Verkaufspreisen 80 bis teilweise 100% obendrauf. Und wenn davon 25% noch weggehen, hat man immer noch einen guten Schritt gemacht. Ich glaube, das ist auch der Grund, könnte der Grund sein, warum BYD die Autos so teuer in Deutschland verkauft. Bisher, weil man einfach sagt, wenn dann die Zölle kommen, dann haben wir immer noch genug Puffer. Und vielleicht können wir sogar die Preise senken und mit den Zöllen und immer noch Geld verdienen. Das sagen übrigens auch die ersten Analysten, dass mit diesen Zöllen BYD und auch die anderen ganz gut leben können. Im Vergleich zu den USA, da sind die Zölle auf 100% drauf. Das ist natürlich dann das K.O. oder der K.O., aber BYD und alle anderen verkaufen so gut wie nichts in den USA. Insoweit geht es hier um Europa. Mhm. Und damit kann man leben. Und vielleicht ist das ja so, könnte das so ein bisschen der Auslöser sein. Buy on bad news. Also jetzt sind die schlechten Nachrichten draußen. Vielleicht gibt es jetzt eine kleine Entspannungserholungsrallye. Wäre überfällig bei der Bewertung sowieso, die BYD hat.
Dann schauen wir auf den Lithium-Sektor. Jetzt Arcadian Lithium wird uns eingeblendet. Was gibt es denn hier Neues?
Genau das, die Grafiken von eben. Weil es war ja auch immer so ein bisschen das Problem, oder viele haben gesagt, ja, die Elektroauto-Nachfrage geht zurück. Und da wird auch weniger Lithium gebraucht oder zumindest nicht mehr. Und deswegen sind auch die Aktien unter Druck geraten. Aber dem ist eben nicht so. Klar braucht BYD natürlich Lithium nicht von Arcadian Lithium, sondern die kaufen das in China. Aber das Problem war ja auch, dass die Lithiumpreise so unter Druck geraten sind, weil China den Markt so geflutet hat. Und wenn jetzt da die Nachfrage nach E-Autos, also auch nach Lithium, hoch bleibt, dann hilft es natürlich dem gesamten Weltmarkt, dass da so ein bisschen Entspannung kommt. Im Moment, ja, sieht es bei Arcadian Lithium alles andere als gut aus. Diese Erholungsrallye, die kleine, die wir hatten, ist schon wieder abverkauft worden. Wir sind so ziemlich wieder auf dem Jahrestief gelandet. Aber tatsächlich, wie gesagt, die Grafik von eben macht Mut, dass die Nachfrage hoch ist und auch hoch bleibt und auch wahrscheinlich in Europa und in den USA wieder anziehen wird. Und diese Nachfrage trifft eben auf ein Angebot, das ja sehr gering ist. Und da sind jetzt auch viele Projekte auf Eis gelegt worden. Insoweit wird es irgendwann, und das sagen auch viele aus der Branche, eine Aufwärtsbewegung geben müssen. Wenig Angebot, hohe Nachfrage. Die Frage ist nur, wann.
Bei Lift Power, letzter Wert für heute, sehen wir jetzt auch noch nicht so. Also beziehungsweise diese zwischenzeitliche Erholung ist auch schon wieder vorbei.
Ist auch schon wieder vorbei, aber auch hier gibt es eigentlich nur gute Nachrichten. Es gab jetzt die letzten Bohrergebnisse vom Winterbohrprogramm. Unterm Strich kommt man jetzt auf eine Ressource von rund 50 Millionen Tonnen und das ist eine der größten der Welt. Und jetzt ist man dabei, diese Ressourcenschätzung auch zu Papier zu bringen. Das wird in den nächsten Monaten geschehen. Und ja, es hilft natürlich wenig die besten Nachrichten, wenn das Umfeld nicht passt. Aber wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass demnächst da eine Besserung in Sicht ist. Und Lift Power ist einer der Explorer mit einem der attraktivsten Projekte, die es überhaupt gibt. Und wichtig ist natürlich die Ressourcenschätzung und das Marktumfeld. Wenn das wieder passt, dann haben wir auch relativ schnell wieder, ich will nicht sagen zweistellige Kurse, das wäre vielleicht ein bisschen vermessen, aber deutlich höhere Kurse, denn das sind Ausverkaufspreise. Und dann werden sich ja irgendwann wieder strategische Investoren melden, die natürlich jetzt gerade ihre Suche eingestellt haben nach Top-Projekten. Aber auch das wird wieder kommen. Wie gesagt, das ist eine Zeitfrage. Ob es eine Sache von Wochen ist, von Monaten, von Jahren sicherlich nicht, weil dafür ist der Markt einfach zu, ja, er wächst zu stark und es sind zu wenig Projekte da. Und Lift Power ist einer der wenigen Explorer, die ein wirkliches Top-Projekt haben, das relativ früh noch in der Entwicklung ist. Wahrscheinlich Produktion dann irgendwann erst 2030, aber man wird sicherlich vorher, wenn das Projekt so weit entwickelt ist, dass es klar ist, was die Produktion kosten wird, dann wird man sagen, okay, wir haben einen Käufer gefunden zu einem angemessenen Preis, sicherlich nicht zu dem. Dann schauen wir mal, was passiert.
Okay, dann behalten wir die Werte im Blick und auf jeden Fall auf der Watchlist. Von Sommerloch kann man auch nicht sprechen. Inflationsdaten, Fed-Entscheid, Tesla-Hauptversammlung, einiges geboten. Ja. Wir sprechen uns beim nächsten Mal wieder. Danke für heute. Ja. Wir danken auch euch. Bis zum nächsten Mal.